Liebes Publikum, willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zu Der fliegende Holländer an der Deutschen Oper Berlin. Die Oper in drei Aufzügen wurde 1843 in Dresden uraufgeführt und markiert Richard Wagners Hinwendung zur Tradition der deutschen romantischen Oper. Mit dem fliegenden Holländer etablierte Wagner seine ganz eigene Handschrift und schuf eine neue Form des musikalischen Dramas. Erstmals im Zentrum steht sein Lebensthema, die Erlösung durch Liebe im Tod. Die Inszenierung von Regisseur und Choreograf Christian Spuck feierte am 7. Mai 2017 Premiere an der Deutschen Oper Berlin. Sie dauert etwa 2 Stunden und 15 Minuten ohne Pause. Besetzung: Musikalische Leitung John Fiore. Inszenierung Christian Spuck. Bühne Rufus Didvicius. Kostüme Emma Riot. Licht Ulrich Niepel. Video Bert Zander. Chöre Jeremy Bynes. Holländer Anthony Clark Evans, Bariton. Daland Patrick Getty, Bass. Senta, Florina Stucki, Sopran. Erik, Kieran Carell, Tenor. Mari, Stephanie Wake Edwards, Mezzosopran. Und als Steuermann, Andrei Danilov, Tenor. Es singt der Chor der Deutschen Oper Berlin. Es spielt das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Dazu zählen 2 Flöten und eine Piccolo-Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba. Pauken, Schlagzeug, 1 Harfe, 14 erste Geigen, 12 zweite Geigen, 10 Bratschen, 8 Violoncelli und 7 Kontrabässe. Inhalt: Basierend auf einer gleichnamigen niederländischen Sage ist Der fliegende Holländer Schauermärchen und Liebestragödie zugleich. Erster Aufzug: Während eines Sturms sucht der norwegische Kapitän Daland Schutz in einer Bucht. Unbemerkt ankert in unmittelbarer Nähe ein 2. Schiff, das des fliegenden Holländers. Der Holländer ist dazu verdammt, nur alle 7 Jahre sein Schiff verlassen zu dürfen. Erlösen kann ihn nur eine Frau, die ihm treu bis in den Tod ist. Er bittet Daland um Gastfreundschaft und dankt ihm mit Gold und Schätzen. Als er von Dalands Tochter Senta erfährt, hält er prompt um ihre Hand an. Gierig nach dem Reichtum des mysteriösen Fremden willigt Daland ein. Gemeinsam segeln sie nach Norwegen. 2. Aufzug: In Dalands Haus an der norwegischen Küste singen Mädchen an ihren Spinnstöcken. Unter ihnen die Kapitänstochter Senta. Die schweigt. Ihr Verehrer, der Jäger Erik, stürzt herein und erzählt, er habe Senta im Traum vereint mit dem Holländer gesehen. Bei seiner Heimkehr unterrichtet Daland seine Tochter von ihrer anstehenden Heirat. Die verspricht dem Holländer ewige Treue. 3. Aufzug: Die norwegische Mannschaft feiert ihre Rückkehr. Auf dem fremden Schiff herrscht Totenstille. An Land erinnert Erik Senta an ein lang zurückliegendes Treuegelübde. Der Holländer, heimlicher Zeuge des Gesprächs, glaubt sich von ihr verraten. Er bekennt sich als fliegender Holländer, stürmt davon und sticht in See. Verzweifelt beendet Senta ihr Leben und erlöst damit den Heimatlosen von seinem Fluch. Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin. Regisseur Christian Spuck versetzt den fliegenden Holländer in eine nebelverhangene Finsternis. Eine besondere Rolle wird Erik zuteil. Ursprünglich Nebenbuhler und wenig beachtetes Beiwerk zur Liebe zwischen Senta und dem Holländer, inszeniert Spuck ihn als Helden der Geschichte. Durchgehend präsent auf der Bühne, kommentiert Erik das Geschehen mimisch und gestisch, meist bekümmert am Bühnenrand zusammengekauert. Wir erleben das Drama also aus seiner Perspektive. Offen bleibt jedoch, was real ist und was Traum bzw. Albtraum. Saal und Bühne. Der schlichte, mit hellem Holz getäfelte Saal bietet Platz für rund 1900 BesucherInnen. Die Bestuhlung besteht aus senfgelb bezogenen Theaterklappsesseln. Der Saal verfügt über ein Parkett und zwei Ränge, die sich über die gesamte Breite des hohen Raumes ziehen. Zu beiden Seiten sind auf jeder Rangebene vier Logen in die Wände eingelassen. Der Bühnenbereich gliedert sich in Orchestergraben, Vorbühne mit Portal, Hauptbühne. Insgesamt fasst die Spielfläche 18 mal 18 Meter. Bühnenbild. Es herrscht eine unerbittliche Tristesse auf der Opernbühne. Schwarze Wände mit großen Wasserflecken rahmen den staubgrauen Dielenboden. Dazu senkt sich dichter Nebel aus dem Schnürboden. Der mystischen Seefahrergeschichte entsprechend dominieren Weite, Finsternis und Nässe die Szenerie. Hin und wieder fällt sanfter Regen. Jeweils zwei Paar Schiffstaue hängen vor beiden Seitenwänden. Rechts an der Wand steht eine schmale Bank. In der schwarzen Rückwand der Bühne befinden sich, im Abstand von etwa 3 Metern, zwei mächtige dunkle Flügeltüren. Die 6 Meter hohen Holzflügel öffnen zur Bühne und dienen dem Auf- und Abgang der Figuren. Hinter den Türen verläuft ein Gang mit dichtem Nebel. Unmittelbar vor den Türen verläuft über die gesamte Bühnenbreite ein fußknöcheltiefes Wasserbecken. Wer die Bühne durch eine der Türen betritt oder verlässt, muss zwangsläufig das flache Wasser passieren. Das Becken reicht von den Türen bis zur Bühnenmitte. Der karge, weite Raum vor dem Becken bildet die Hauptspielfläche. Für jeden der 3 Opernaufzüge wird die Fläche umgestaltet. Da im Verlauf der Inszenierung zu wenig Zeit für ausführliche Beschreibungen bleibt, geben wir Ihnen im Folgenden einen Überblick. Aufzug 1. Auf See. Rechts auf der Bühne stehen 2 große, rollbare Podeste direkt hintereinander. Anfangs bedeckt eine schwarze Plane die Podeste. Darunter zeichnet sich eine unförmige, bis zu 3 Meter hohe Form ab. Schiffstaue schnüren den klobigen Haufen fest. Dadurch erinnert er an wetterfest verpacktes Frachtgut. Aufzug 2. In Norwegen. An 4 Seilen wird ein gigantisches, schmutzig-weißes Tuch zu einer Art Zelt aufgespannt. Es stellt Dalands Haus dar. Mit einer Höhe, Tiefe und Breite von etwa 7 bis 8 Metern nimmt es den Großteil der Bühne ein. Das Haus ist zum Publikum hin offen, mit Seitenwänden, Rückwand und flachem, leicht durchhängendem Dach. Das stark abgenutzt wirkende Tuch hat große, dunkle Ölflecke. Ungleichmäßige schwarze Striche auf der Innenseite des vergilbten Stoffs deuten die Holzvertäfelung der Stube an. In die Rückwand ist ein hoher, türähnlicher Durchgang geschnitten. Dieser führt direkt ins Wasserbecken. Aufzug 3. An der Küste. Das schmutzig-weiße Tuch, Dalands Haus, wird abgenommen. Stattdessen ziehen die Seile ein schwarzes, segelartiges Tuch empor. Dieses ist bis zu 10 Meter lang und etwa 4 Meter breit. Es wird im rechten Winkel vor die linke Wand gehängt, deckt also einen Teil der Wand ab und überdacht die linke Bühnenseite. Der aschgraue Holzboden bleibt frei. Die Bühne ist weit und offen. Bühnenelemente und Requisiten. Die Inszenierung kommt mit wenig Ausstattung und Requisite aus. Zentral sind etwa 10 Nähtische, an denen die Mädchen spinnen und weben. Die schulbankähnlichen Tische stehen eng beieinander auf einer Tribüne. Darauf altmodische schwarze Messingnähmaschinen mit schweren Handkurbeln. Die Mädchen sitzen dicht beisammen auf schlichten Holzhockern und nähen Trauerkleider aus grauschwarzem Stoff. Einige der Mädchen arbeiten vor den Podesten kniend an Maschinen, andere sticken oder stopfen im Stehen. Zwei Modellschiffe kommen zum Einsatz. Beide sind etwa 50 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter breit und haben je drei hohe Masten mit jeweils fünf kleinen Segeln. Nur hinsichtlich des Materials unterscheiden sich die zwei aufstellbaren Schiffe. Eines besteht aus grau angestrichenem Gips, das andere aus goldlackiertem Holz. Das aus Gips existiert in zweifacher Ausfertigung. Senta ist fast immer mit einem Bilderrahmen auf der Bühne zu sehen. Er ist etwa 30 mal 40 Zentimeter groß und aus Metall. Das gerahmte Porträt bleibt dem Publikum verborgen. Meist presst Senta es sehnsuchtsvoll an sich oder legt es flach hin. In ein, zwei Szenen knallt Senta den Rahmen auf den Boden, was ein schepperndes Geräusch erzeugt. Erik trägt einen khakifarbenen Jagdrucksack auf dem Rücken. Er ist ähnlich groß wie ein Armeerucksack und hat viele Fächer. Meist lässt Erik ihn jedoch achtlos am linken Bühnenrand liegen. Dort findet er zu Beginn einen schlichten, in Zeitungspapier eingewickelten Blumenstrauß. In seiner Verzweiflung wirft Erik ihn im Verlauf des Stücks auf den Boden. Ein Rascheln des Papiers wird zu hören sein. Die Figuren und Kostüme. In das dunkle Ambiente der Inszenierung fügen sich auch die Kostüme der sechs SolistInnen und rund 75 Chormitglieder. Anthony Clark Evans, Bariton, spielt den Holländer. Clark Evans ist Ende 30 und hat eine kräftige Statur. Als Holländer erscheint er ganz in Schwarz in einem auffälligen langen Kapuzenmantel, den er niemals ablegt. Darunter trägt er ein Hemd mit schwarzer Weste, dazu Stiefel mit hohem Schaft. In der Inszenierung treten sechs Doppelgänger des Holländers auf, die das gleiche Kostüm tragen und dabei stets die Kapuze tief ins Gesicht gezogen haben. Indem der Holländer die Kapuze bedeutungsvoll auf- und absetzt, offenbart er sich spannungsvoll als er selbst. Patrick Getty, Bass, spielt Darland. Getty hat eine athletische Figur und dunkle, kurze Locken. Als Darland trägt er eine schwarze Kordweste über einem weißen Hemd. Dazu eine graue Wollhose, die Hosenbeine in Militärstiefel mit hohem Schaft gesteckt. Zu seinem Kostüm gehören außerdem eine Militärmütze sowie ein langer schwarzer Mantel. Im Unterschied zum Holländer jedoch ohne Kapuze. In der aktuellen Besetzung stehen sich mit Getty, ein sportlich schlanker Darland, und mit Evans, ein kräftig gebauter Holländer, gegenüber, was die beiden Rollen zusätzlich optisch voneinander abgrenzt. Florina Stucki, Sopran, als Senta. Stucki hat ein eckiges Gesicht und eine weibliche Figur. Als Senta trägt sie eine Perücke. Im Gegensatz zum streng hochgesteckten Haar der anderen Mädchen fällt ihr blondes Haar halboffen, locker und lang über den Rücken. Sie trägt keinen Haarschmuck. Ihr Kostüm besteht aus einem schwarzen, langärmeligen Seidenkleid mit Druckknöpfen auf der Vorderseite. Darunter eine dicke, dunkle Strumpfhose mit Gummistiefeln. Die Gummistiefel streift sie bereits zu Beginn ab, später auch die Strumpfhose. In ihrem wadenlangen Kleid bewegt sie sich dann barfuß über die Bühne. Kieran Carell, Tenor, als Erik. Carell hat braunes Haar und ein rundes Gesicht. Im Kontrast zum übrigen Ensemble trägt Erik eine grüne Tweedjacke mit dunkelgrüner Wollweste und hellem Hemd darunter. Dazu eine braune Hose und Wanderschuhe und ist damit eindeutig als Jäger identifizierbar. Nicht das Wasser, sondern das Land ist seine Welt. In der sonst sehr dunklen und eintönigen Umgebung spielt Erik nicht nur farblich eine Sonderrolle. Als einziger ist er durchgehend auf der Bühne präsent. Die meiste Zeit als stummer, leidender Betrachter von außen. Von Beginn an ist er der Erzähler, der die Geschichte dabei erlebt. Andrei Danilov, Tenor, als Steuermann. Danilov hat markante Gesichtszüge mit einem Dreitagebart. Als Steuermann trägt er eine schwarze Wollmütze, einen schwarzen Troyer unter einer dunkelgrauen Latzhose sowie schwarze Gummistiefel, die ihm bis kurz unters Knie reichen. Er trägt als einziger eine Brille. Stephanie Wake Edwards, Mezzosopran als Mari. Wake Edwards ist Anfang 30 und brünett. Als Amme Mari trägt sie ein schwarzes Plissé-Kleid mit U-Boot-Ausschnitt aus schwarz-transparentem Tüll. Dazu eine flache, schwarze Kopfhaube als besonderes Merkmal. Sie hat schwarze Gummistiefel an. Der Damenchor. Die rund 30 Damen als junge Mädchen tragen schlichte schwarze oder graue Kleider mit V-Ausschnitt sowie einem Petticoat als Unterrock. Dazu haben sie dicke schwarze Wollsocken mit Gummistiefeln an. Sie treten stets gemeinsam auf und sind untereinander kaum zu unterscheiden. Bei der Arbeit als Näherinnen haben die Mädchen ihr Haar streng hochgesteckt. Dazu trägt jede ein schwarzes Haarband, das oben mit einem kleinen schwarzen Trachtenhut in Würfelform versehen ist. Die Enden der langen Bänder fallen den Mädchen hinten über den Rücken. Die Kombination aus hohem Hut und tieferem V-Ausschnitt der Kleider lässt ihre Hälse langgestreckt und grazil wirken. In der letzten Szene, bei der freudigen Begrüßung der heimkehrenden Matrosen, zieren Blumenbouquets mit langen, farbigen Bändern ihre Köpfe. Der Herrenchor. Die rund 45 Herren erscheinen als Matrosen Dahlans in typischer Seemannsmontur mit Mütze und Gummistiefeln. Einige tragen dicke Wollpullover mit Weste, andere Polunder mit robustem Hemd und derbe Jacken, dazu dunkle Arbeits- oder Latzhosen. Das war die Einführung zur Live-Audiodeskription für »Der fliegende Holländer«. Bitte beachten Sie, dass sich die Informationen zur Besetzung auf die Vorstellung im April 2025 beziehen. Umbesetzungen in künftigen Vorstellungen teilen wir Ihnen in der Live-Einsprache der Einführung am jeweiligen Abend mit. Die Audiodeskription wird im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Auftakt 2024 von Förderband e.V. realisiert. Text: Friederike von Freier, Charlotte Miggel und Roswitha Röding. Redaktion: Imke Baumann. Einsprache der Einführung: Friederike von Freier. Aufnahme der Einführung: Silvio Naumann, Deutsche Oper Berlin. Sprachregie: Imke Baumann, Förderband e.V.